Und bevor wir in den Text einsteigen, möchte ich gerne uns noch einmal gemeinsam vor den Thron Gottes bringen. Herr, wir preisen dich und loben dich. Wir danken dir, dass du der Gott bist, der nicht nur uns kennt, sondern durch den alles geschaffen wurde. Sowohl die Erde, sowohl das Sichtbare als auch das Unsichtbare. Alles ist durch dich, Herr Jesus, und zu dir hingeschaffen. Alles hast du kreiert mit dem Zweck, dass es auf dich hinzeigt, damit es den Blick auf dich richtet und damit deutlich wird, dass du ewig bist und allmächtig. Und Herr, so wie du das getan hast, so hast du auch deine Gemeinde erkauft. Du selbst wurdest Mensch, du selbst bist gekommen, du selbst bist, hast gelebt unter uns, du selbst bist gestorben am Kreuz, um die Sünde zu bezahlen, die wir nicht bezahlen können. Und Herr, dadurch bist du der Erste aus den Toten. Und du bist der Erste der Gemeinde. Du bist der Haupt, das Haupt auch dieser Gemeinde, Herr. Du bist derjenige, der unser Herr ist. Du bist derjenige, der unser König ist. Du bist derjenige, der unser Schöpfer ist. Du bist derjenige, für den wir leben und zu dem wir hinleben. Und Herr, du bist derjenige, dem wir in Ewigkeit begegnen. Herr, wir brauchen dich. Und wenn wir heute wieder vor dir stehen, dann bitte ich dich, rede du durch dein Wort. Öffne du unsere Augen, öffne du unsere Herzen. Lass uns dich erkennen, wie du wirklich bist. Lass uns dir treu leben, damit du verherrlicht wirst. O Herr, sei bei jedem, der heute auch nicht da sein kann. Sei bei allen, die leiden. Sei bei allen, die krank sind, alle, die Mühsal durchgehen. Tröste du, wo Trost notwendig ist. Ermutige du, wo Ermutigung notwendig ist. Weise du zurecht, wo Zurechtweisung zu notwendig ist. Und o Herr, wir beten dich auch heute wieder darum an. Rede du durch dein Wort. Denn dein Volk hört. Amen. Nun, wie einige von euch wissen, sind wir am Donnerstag aus den USA zurückgekommen. Und jede Reise in die USA ist für mich ein Experiment. Als der Einzige in der Familie, der nur einen deutschen Pass hat und nicht einen amerikanischen, ist es immer mal ein Versuch wert, wie lange schaffe ich es, nicht aufzufallen als Deutscher. Und es ist manchmal überraschend, wie schnell das geht. Vor Jahren saßen wir bei den Schwiegereltern am Lagerfeuer. Sie hatten ihre Nachbarn eingeladen. Und wie so ist, unterhält man sich am Lagerfeuer etwas. Und plötzlich ruft die Nachbarin aus, was ist das eigentlich für ein Akzent? Und plötzlich war ich entlarvt. Und so sind kleine Dinge, die mir selber gar nicht bewusst sind, die einem Einheimischen sofort auffallen. Wie ich mich kleide, wie ich mich benehme, vielleicht auch wie ich esse, worauf ich achte. Kleine Dinge, die für mich völlig normal sind, entlarven mich sofort als einen Europäer. Und so wird den Menschen deutlich, dieser Mann ist nicht von hier. Und diese Tatsache, nicht von hier zu sein, das ist eine Tatsache, die auch ein Christ in dieser Welt immer wieder erleben wird. Von dem Zeitpunkt an, wo er sich bekehrt, von dem Moment an, wo er erkennt, dass Jesus Christus als Gott zur Welt kam, dass er dieses Leben perfekt auf der Welt gelebt hat, dass er am Kreuz starb, dass er auferstanden ist, um für die Sünde zu bezahlen. Von diesem Moment an ändert sich der Mensch. Er hat eine neue Weltanschauung. Er hat ein neues Wertesystem. Vorher mag er nur das Irdische gesehen haben, jetzt lebt er für das Ewige. Vorher stand er nur selbst im Mittelpunkt, jetzt steht Gott im Mittelpunkt. Und während sein Lebenssinn vorher darin gesetzt hat, gelegen hat, Wurzeln in dieser Welt zu schlagen, darin, dass er sich hauptsächlich auf Karriere konzentriert, darin, dass er sich hauptsächlich auf Familie konzentriert oder was auch immer ihn umgibt, ist er jetzt plötzlich nicht mehr einer, der verwurzelt ist, sondern ein Reisender inmitten einem fremden Land. In diesem Wissen, dass seine eigentliche Heimat nicht hier ist, sondern dass er unterwegs ist zur Himmelsstadt. Nun, dieser Christ sieht immer noch aus wie ein normaler Mensch. Dieser Christ hat immer noch normale menschliche Bedürfnisse und doch ist irgendetwas anders an ihm. Irgendetwas wird immer wieder in den verschiedensten Situationen deutlich. Er ist nicht von hier. Ein Christ ist kein Einheimischer, sondern ein Reisender. Er ist ein Pilger, er ist ein Tourist auf Durchreise in dieser Welt. Und genau das ist es, was der Text uns auch heute zeigt in Apostelgeschichte 28, wo uns drei Eigenschaften eines solchen Pilgers, eines solchen Reisenden in der Welt beschrieben werden, damit auch du deine eigentliche Bestimmung zielgerichtet leben kannst. Und dazu dürft ihr jetzt Apostelgeschichte 28 aufschlagen. Apostelgeschichte 28 und wir lesen die Verse 1 bis 16. Apostelgeschichte 28, 1 bis 16. Und als wir gerettet waren, da erfuhren wir, dass die Insel Melite hieße. Die Eingeborenen aber erweisen uns eine nicht gewöhnliche Freundlichkeit, denn sie zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle zu sich wegen des eingetretenen Regens und wegen der Kälte. Als aber Paulus eine Menge Reisig zusammenraffte und auf das Feuer legte, kam infolge der Hitze eine Giftschlange heraus und hängte sich an seine Hand. Als aber die Eingeborenen das Tier an seiner Hand hängen sahen, sagten sie zueinander, jedenfalls ist dieser Mensch ein Mörder, den Dike schon, obschon er aus dem Meer gerettet ist, nicht leben lässt. Er nun schüttelte das Tier in das Feuer ab und erlitt nichts Schlimmes. Sie aber erwarteten, dass er anschwellen oder plötzlich tot hinfallen werde. Als sie aber lange warteten und sahen, dass ihm nichts Ungewöhnliches geschah, änderten sie ihre Meinung und sagten, er sei ein Gott. In der Umgebung jenes Ortes aber besaß der erste der Insel mit Namen Publius Ländereien. Und der nahm uns auf und beherbergte uns 3 Tage freundlich. Es geschah aber, dass der Vater des Publius von Fieber und Ruhe befallen, da niederlag. Zudem ging Paulus hinein und als er gebetet hatte, legte er ihm die Hände auf und heilte ihn. Als dies aber geschehen war, kamen auch die übrigen auf der Insel, die Krankheiten hatten, herbei und wurden geheilt. Diese erwiesen uns auch viele Ehren und als wir abfuhren, luden sie uns auf, was uns nötig war. Nach 3 Monaten aber fuhren wir ab in einem alexandrinischen Schiff mit dem Zeichen der Dioskuren, das auf der Insel überwintert hatte. Und als wir in Syrakus gelandet waren, blieben wir 3 Tage und von dort fuhren wir mit einem Bogen und kamen nach Rhegion und da nach einem Tag sich Südwind erhob, kamen wir den 2. Tag nach Puteoli, wo wir Brüder fanden und gebeten wurden, 7 Tage bei ihnen zu bleiben. Und so kamen wir nach Rom. Und von dort kamen die Brüder, als sie von uns gehört hatten, uns bis Forum Appii und Tres Tabernae entgegen. Und als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Als wir aber nach Rom kamen, wurde dem Paulus erlaubt, mit dem Soldaten, der ihn bewachte, für sich zu bleiben. Wir kommen hier, wie Magnus schon sagte, dem Ende der Apostelgeschichte nahe. Wir haben einige Zeit, ja Jahre schon zugebracht in diesem großartigen Buch, das uns in hellen Farben gezeigt hat, wie sich das Evangelium in der Welt verbreitet hat. Angefangen in Jerusalem, über Judäa hinaus, nach Samaria, bis an das Ende der Welt. Wir haben gesehen, wie sowohl Juden als auch Heiden zum Glauben kamen. Wir haben gesehen, wie verschiedene Menschen Gott benutzt hat, um das Evangelium an die verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu bringen. Wir haben sogar den ersten Märtyrer gesehen, Stephanus, der von den Juden gesteinigt wird. Und wir haben dann auch die radikale Bekehrung von Paulus gesehen, der von dem Christenverfolger zum Apostel der Gemeinde Christi wurde. Und dieser Apostel ist es, der sich in den Sinn gesetzt hatte, nach Rom zu gehen. Und diese Entscheidung, dieser Plan wurde auch von Gott Realität. Aber nicht so, wie er sich das wahrscheinlich ausgedacht hat. Paulus wurde inhaftiert. Er wird jetzt transportiert, um nach Rom zu kommen und sich dort vor dem Kaiser verantworten zu können. Diese Reise nach Rom ist keine Missionsreise. Sie ist ein Gefangenentransport mit einem unverurteilten Mann, der sozusagen in Untersuchungshaft ist bis zu diesem Zeitpunkt, den Römern übergeben, der sich dem Kaiser berufen hatte und nun auf dem Weg nach Rom ist. Und während Rom lange sein Ziel war, so ist doch dieser Plan, nach Rom zu kommen, beinahe gescheitert. Und das ist das, was wir in Vers 7, Kapitel 27 gesehen haben. Wie die Reisegruppe auf dem Schiff in Seenot geriet. Ein Sturm kam, der sich kaum überwinden ließ, der sowohl Ladung als auch dem Schiff das Leben kostete und trotzdem 276 Passagiere, die darauf waren, alle unversehrt an Land kamen. Dass nicht mehr passiert ist, war Gottes Eingreifen, ein Wunder Gottes, Gottes Wirken, dass sie jetzt am Ende doch alle an Land sind. Und da schließt jetzt unser Kapitel an, in Kapitel 28, Vers 1. Und wir sehen hier die erste Eigenschaft eines Christen in dieser Welt. Lebe als Reisender in dieser Welt. Erstens mit himmlischem Begleitschutz. In Vers 1 schreibt Lukas, und als wir gerettet waren, da erfuhren wir, dass die Insel Melite heiße. Das müsst ihr euch vorstellen, diese ganze Truppe ist jetzt hier an den Strand gespült worden. Entweder ist man selbstständig geschwommen, wenn man dazu in der Lage war, oder man wurde auf irgendeinem Wrackteil dahin geschwemmt. Und jetzt sammeln sie sich alle am Strand, völlig durchnässt, völlig erschöpft. Der Puls schlägt hoch, der Adrenalinspiegel senkt so langsam wieder. Und jetzt fangen sie an zu realisieren, wir sind sicher. Jetzt fängt an, die Erschöpfung einzusetzen. Und sie fangen auch an wahrzunehmen, dass es doch etwas kalt ist, wenn man völlig durchnässt an einem Strand ausgeliefert ist bei Temperaturen von circa 10 Grad. Es ist die Insel Malta, auf der sie sich hier nun befinden. Und es ist dann nur eine solche Wohltat, von Menschen umgeben zu sein, die ihnen wohlgesinnt sind. Das ist jetzt das, was Lukas uns in Vers 2 beschreibt. Vers 2, die Eingeborenen aber erwiesen uns eine nicht gewöhnliche Freundlichkeit. Denn sie zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle zu sich wegen des eingetretenen Regens und wegen der Kälte. Es sind die Eingeborenen hier, die Lukas hier beschreibt. Im Griechischen steht hier der Begriff Barbaren. Das ist kein Begriff, der negativ behaftet war unbedingt, sondern vielmehr ein Begriff, der deutlich gemacht hat, diese Menschen waren nicht typische Griechen oder Römer. Diese Menschen waren ein eigenes Volk mit ihrer eigenen Sprache, mit ihrer eigenen Herkunft, Malteser von Geburt. Und auch Malta ist zwar inzwischen Teil des Römischen Reiches, aber diese Menschen, diese Eingeborenen sind es, die sich hier um diese gestrandete Reisegruppe kümmern und sich darum sorgen, dass sie alle gewärmt werden, dass sie mit Nahrung versehen sind. Und Lukas hebt hier hervor, dass diese Gastfreundschaft, die sie praktizieren, besonders ist. Dass sie besonders freundlich sind und sich ihrer annehmen. Man bemüht sich jetzt also, dieses Feuer, das geschürt wurde, in Gang zu halten. Und da ist auch Paulus tatkräftig mit dabei beteiligt. Und wir lesen jetzt in Vers 3, wie er das tut. Als aber Paulus eine Menge Reisig zusammenraffte und auf das Feuer legte, kam infolge der Hitze eine Giftschlange heraus und hängte sich an seine Hand. Also Paulus packt mit an und ahnungslos lag in diesen Holzstücken auch eine Schlange, die man für einen Stock hätte halten können, die sich in der Kälte ganz starr hingelegt hatte. Nun, durch das Feuer erwacht sie sofort zum Leben und packt zu. Und hängt jetzt an der Hand von Paulus. Manch Kritiker hinterfragt jetzt hier den Bericht und sagt, erstens, wenn du Malta heute anschaust, findest du keine Giftschlangen. Zweitens, findest du kaum Holz, um ein Feuer zu entzünden. Hier muss etwas faul sein. Nun, diese Fragestellung oder dieser Kritik muss man dann auch entgegnen, dass es sich natürliche Phänomene über die Zeit hinweg verändern. Die Bibel beschreibt uns beispielsweise von Löwen in Israel, historisch auch belegt, dass es die gab, die gibt es heute nicht mehr. Oder wir wissen von anderen Orten in der Welt, wo es immer wieder Berichte und Erzählungen von Lebewesen und von Pflanzen gibt, die dort jetzt inzwischen nicht mehr auffindbar sind aufgrund von verschiedenen Veränderungen. Also ist solch ein Einwand absolut haltlos und wir halten an dem Bericht fest, zu der Zeit gab es Giftschlangen und es gab genügend Holz, um ein Feuer zu entzünden. Nun sehen jetzt aber die Eingeborenen diesen Paulus. Und die haben mittlerweile realisiert, in dieser Reisegruppe gibt es Soldaten, in dieser Reisegruppe gibt es aber auch Gefangene. Und es ist ihnen auch deutlich, dass dieser Paulus ein Gefangener ist und deshalb kommen sie jetzt zu einem Schluss. Dass dieser Paulus gebissen wird, ist in Vers 4, muss einen Grund haben. Vers 4, als aber die Eingeborenen das Tier an seiner Hand hängen sahen, sagten sie zueinander, jedenfalls ist dieser Mensch ein Mörder, den Dike, obschon er aus dem Meer gerettet ist, nicht leben lässt. Also die Menschen hatten diese Grundeinstellung, dass Dike, das war die Göttin der Gerechtigkeit, niemanden entfliehen lassen würde. Sie würde für Gerechtigkeit sorgen. Paulus mag es vielleicht durch den Sturm geschafft haben, aber spätestens jetzt wird er dann durch die Schlange eingeholt. Nun, Sie mögen sich da vielleicht auch an griechische Legenden orientiert haben. In einer griechischen Legende wird es beispielsweise von einem Segler erzählt, der das durch einen Sturm geschafft hat, an Strand einer Insel gespült wird und dann von einer Giftschlange getötet wird. All das bringt sie jetzt immer wieder dazu zu sagen, das, was dem Paulus hier passiert, dass er in diesem Moment von einer Giftschlange gebissen wird, muss einen Grund haben. Das kann nicht grundlos sein. Es muss eine Strafe sein. Es muss aufgrund seiner Sünde gewesen sein. Paulus kann also nicht nur ein Kleinkrimineller gewesen sein, sondern er muss etwas richtig Übles begangen haben. Er muss ein Mörder gewesen sein, der selbst Blut vergossen hat und jetzt selber sein Blut dafür vergießen lassen muss. Seht ihr, was die Eingeborenen hier machen? Ihre Logik ist die, Unglück und Leiden muss immer einen Grund haben. Ihre Logik ist die, dass Unglück und Leiden immer in der Schuld des Einzelnen zu begründen sei. Sie sind der Meinung, dass Unglück oder jedes Leid erklärbar sein muss. Und sie demonstrieren damit eine Form des Aberglaubens, die hier auch heidnisch verankert ist, in dem Glauben an die Göttin Dike. Aber dieser Aberglaube, wie die Heiden es hier zeigen, ist nicht nur bei den Heiden zu sehen, sondern wir finden es in der Bibel an mehreren Orten, auch bei Menschen, die an den Gott Israels, an den Gott der Bibel, des Alten und des Neuen Testaments glauben. Ein prominentes Beispiel sehen wir in dem Buch Hiob. Hiob, der Mann, der alles hatte, der so viele Reichtümer besaß, eine große Familie hatte, der gesegnet war mit allem, was man sich nur vorstellen kann und dann auf einen Schlag praktisch alles verliert. Sowohl seine Kinder, sowohl seinen Besitz, als auch am Ende seine Gesundheit. Und wir sehen dann in dem Buch Hiob, wie die Freunde Hiobs zu ihm kommen. Und sie sitzen vor Hiob und sagen, Hiob, das kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht sein, dass du von einem Tag auf den anderen alles verlierst. Es kann doch nicht sein, dass du jetzt hier liegst und dich mit irgendwelchen Glasscherben kratzt, weil du es nicht aushalten kannst vor Schmerzen. Irgendwas ist doch faul. Und so fangen sie an nachzudenken und sagen, hier, bist du dir ganz sicher, dass du nicht gesündigt hast? Hier, bist du dir nicht ganz sicher, dass du irgendwie unverantwortlich war? Bist du dir nicht sicher, bist du dir wirklich sicher, dass du nicht Sünde begangen hast, die dir gar nicht aufgefallen ist? Irgendwas stimmt bei dir nicht. Da muss doch ein Grund sein, dass du jetzt so am Boden bist. Und im Buch Hiob beantwortet Gott am Ende selbst die Fragen. Und die Freunde werden für diese Mutmaßungen schwer gerichtet, dass Gott diese Schlussfolgerungen nicht zulässt. Aber wir sehen diese Schlussfolgerungen nicht nur bei den Freunden Hiobs, wir finden sie auch im Neuen Testament bei den Jüngern Jesu. Nämlich in Johannes 9. In Johannes 9 sehen die Jünger Jesu einen Blindgeborenen, also jemanden, der blind zur Welt kam. Und sie sehen diesen Blindgeborenen, der bettelnd am Straßenrand sitzt. Und sie fragen Jesus in Johannes 9, Vers 2, Rabbi, wer hat gesündigt? Also die Jünger sagen sich, das ist nicht normal. Irgendwas stimmt hier nicht. Also muss jemand gesündigt haben. Und so fragen sie Jesus, wer hat gesündigt? War es dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Und der Dialog ist dann interessant in Johannes 9, dass Jesus ihnen ganz deutlich macht, diese Schlussfolgerung, die ihr da versucht zu machen, die gilt nicht, die gibt es nicht, sondern es geht darum, dass der Sohn Gottes verherrlicht wird. Und jetzt schlagt mal bitte mit mir Lukas 13 auf, denn auch in Lukas 13 sehen wir eine ähnliche Fragestellung, die an Jesus getragen wird, dieses Mal nicht von seinen Jüngern, sondern von den Juden. Und in Lukas 13 zieht Jesus diesen Zahn der ungesunden Schlussfolgerungen endgültig. In Lukas 13 ab Vers 1. Zu dieser Zeit waren aber einige zugegen, die ihm von den Galiläern berichten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Und er antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder waren, weil sie dies erlitten haben? Jetzt seine Antwort in Vers 3. Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Vers 4. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie tötete, meint ihr, dass sie vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnen, Schuldner waren? Und Vers 5. Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Jesus macht hier deutlich, diese Schlussfolgerungen, die ihr versucht zu machen, dürft ihr nicht machen. Er liest hier förmlich ihre Gedanken. Die kommen zu ihm und sagen, guck mal, was da mit den Galiläern passiert ist, das ist schrecklich. Man hat eine richtige Schande über sie gebracht, indem man das Blut mit dem Schlachtopfer vermischt hat. Da muss doch Sünde sein. Und Jesus sagt, nein! Und das Gleiche mit diesem Unglück, wo ein Turm auf 18 Leute fiel. Das ist schlimm. Das ist tragisch. Aber diese Frage dann zu stellen, wer hat gesündigt, sagt Jesus, nein, die lässt er nicht zu, sondern er sagt vielmehr, es ist nicht eure Aufgabe zu hinterfragen, was diese falsch gemacht haben, sondern es ist eure Aufgabe zu hinterfragen, was ihr falsch gemacht habt. Ihr sollt Buße tun. Und hier ist auch die Warnung so wichtig an jeden von uns heute, dass diese Rückschlüsse, die die Eingeborenen in Malta gemacht haben, die die Freunde Hiobs gemacht haben, die die Jünger Jesu gemacht haben, die auch die Juden gemacht haben, nicht göttlich sind, sondern menschlich. Es ist ein menschlicher Rückschluss, zuerst zu fragen, was ist falsch gelaufen? Die Perspektive, die ein Christ hat, der Jesus Christus kennt, ist die, dass Leid nicht unnormal ist. Leid ist normal. Leid und Unglück ist normal. Und warum kann ich das sagen? Der Grund liegt am Anfang der Bibel in 1. Mose Kapitel 3. 1. Mose Kapitel 3. Das war der Moment, wo all das, was Gott einst gut genannt hatte, befleckt wurde. Wo Adam und Eva sich bewusst gegen den Befehl Gottes gestellt haben und dem Weg Satans gefolgt sind. Und von dem Moment an sehen wir, wie Leid in die Welt kam. In Form von Tod, in Form von Krankheit, in Form von Sünde. Das ist die Konsequenz dessen, was in 1. Mose 3 passiert ist. Und seitdem, 1. Mose 3, ist jeder Mensch dem Sündenfall ausgeliefert, den Konsequenzen des Sündenfalls ausgeliefert. Und genau das ist es auch, was in Apostelgeschichte 28 Paulus hier am eigenen Leib erlebt. Eine Giftschlange, die sich an seiner Hand festbeißt, ist nicht seine Schuld, sondern Konsequenz des Sündenfalls. Und das ist wichtig für jeden Einzelnen von uns zu verstehen. Wenn wir Leid in dieser Welt sehen, wenn du Leid an dir selber erlebst, wenn du krank wirst und flach liegst, wie du es vielleicht in den letzten Wochen erlebt hast, dann frag nicht zuerst, was habe ich falsch gemacht, sondern erinnere dich daran, 1. Mose 3 erinnert mich daran, dass das normal ist. Und wenn jemand stirbt, dann ist das nicht in erster Linie Konsequenz von seiner Schuld, sondern es ist die Konsequenz von 1. Mose 3. Und bei jeder Leid, das du erfährst, immer erst dich daran zu erinnern, Leid ist normal. Aber es ist der Rationalismus dieser Zeit. Es ist die Tatsache, dass jeder Einzelne sehr viel Information zur Verfügung hat. Es ist die Tatsache, dass wir unheimlich große medizinische Fortschritte in unserer Zeit genießen. Es ist die Tatsache, dass der Anspruch gestiegen ist, unseren Körper gesund zu halten, der darin führt, dass heute selbst Christen nicht zuerst Leid als normal akzeptieren, sondern Leidenden mit Bemerkungen begegnen, wie zum Beispiel, hast du auch auf deine Ernährung aufgepasst? Hast du auch dieses oder jenes Buch gelesen? Hast du auch gehört, dass man dies oder jenes vermeiden kann, wenn man dies oder jenes macht? Hast du auch dies oder jenes abgeklärt? Und wir sehen genau das Gleiche, eine verzweifelte Suche nach dem Grund für das Leid, zu der es eine endgültige Antwort in der Bibel gibt, nämlich die, du lebst in einer gefallenen Welt. Das ist die erste Antwort auf das Leid. Nun, andere, die sich im Leiden finden, bewegen sich selbst in der Spirale und stellen sich selber ständig die Fragen, was habe ich falsch gemacht, wo hätte ich aufpassen müssen, hätte ich hier, sollte ich, wie auch immer und so weiter und so fort. Doch die Aufgabe, die du hast und die Zusage, die die Bibel dir gibt, ist, hör auf, Schlussfolgerungen zu machen, wo sie die Bibel sie dir keine gibt. Hör auf, dort zu verurteilen, wo es deine Aufgabe ist, zuerst Mitleid zu zeigen. Hör auf, Fragen zu stellen, die Gott selber nicht beantwortet. Und sei nicht wie diese abergläubischen Einheimischen, sondern lerne in erster Linie zu akzeptieren, Leid ist normal. Denn wir sehen nämlich jetzt, was passiert in Apostelgeschichte 28. Diese Logik der Einheimischen geht nicht auf. In Vers 5, ihr Verdacht wird nicht wahr. In Vers 5, er nun schüttelte das Tier in das Feuer ab und erlitt nichts Schlimmes. Ups, das mit Dike hat wohl nicht gepasst. Und in Vers 6 geht's weiter. Sie aber erwarteten, dass er anschwellen oder plötzlich tot hinfallen werde. Als sie aber lange warteten und sahen, dass ihm nichts Ungewöhnliches geschah, änderten sie ihre Meinung und sagten, er sei ein Gott. Also Paulus widersteht hier dieser Schlange, die ihn gar nicht in Mitleidenschaft zieht. Das Schlimmste, was er vor sich hat, sieht aus wie ein Mückenstich. Und er macht jetzt weiter wie zuvor, ist dabei, das Feuer zu schüren. Und währenddem sitzen die Eingeborenen da und starren ihn mit Argusaugen an und warten nur darauf, dass er jetzt endlich tot umfällt. Ihre Schlussfolgerung ist, das kann doch nicht wahr sein. Jeder Mensch, der von einer Schlange gebissen wird, wird Symptome zeigen. Mindestens eine dicke Hand sollte er haben. Aber der Mann macht weiter wie zuvor. Also muss er ein Gott sein, ist jetzt ihre Konsequenz. Also Sie verstehen, hier ist irgendetwas Übernatürliches am Werk und damit haben Sie gewisserweise auch recht. In dem Sinne, dass Sie erkennen, dass etwas Übernatürliches in Paulus wirkt. Paulus ist kein Gott, das ist keine Frage. Aber Gott wohnt in ihm. Und er ist als ein Apostel Gottes bestätigt, auch dadurch, dass Dinge, die normalerweise ihren Verlauf nehmen würden, unterbrochen werden. Dadurch, dass Gott hier wieder durch ein Zeichen bestätigt hat, dieser Mann ist mein Gesandter. Und an dieser Stelle ist diese Sicht des Christen nochmal wichtig, umzudrehen, nicht zuerst zu fragen, was hat er falsch gemacht, sondern in erster Linie zu sagen, Leid ist normal. Dass jemand von einer Giftschlange gebissen wird, ist normal. Tod aufgrund eines Schlangenbisses wäre normal. Aber dass der Tod nicht eintritt, das beweist, dass Gott hier am Werk ist. Das heißt, überall dort, wo der normale Kurs des Sündenfalls unterbrochen wird, überall dort, wo der normale Kurs des Sündenfalls revidiert wird, überall dort zeigt Gott sein Werk. Und das ist genau der Fall, wie Gott damals Christus selbst in der Welt aufgetreten ist. Als Christus kam und plötzlich Menschen geheilt wurden, die sonst unheilbar krank waren. Dass ein Gelähmter, der es nicht geschafft hat, selber ins Wasser zu steigen, von Christus aufgefordert wird, steh auf und geh. Das hat bewiesen, dass dieser Christus, der die Macht hat, all diesen Fluch, unter dem wir stehen, ein für alle Mal zu durchbrechen, diesen Zyklus des Bösen, unter dem wir nicht entfliehen können, den kann nur Christus selbst einem Ende bereiten. Und Paulus zeigt hier, dass diesem Christus, er ist es, dem er angehört. Und so können jetzt die Malteser ihn nur anschauen und sagen, dieser Mensch ist nicht normal. Dieser Mensch ist mit übernatürlicher Kraft gesegnet. Und das ist es, was die Welt in einem Christen sieht. Und du magst es nicht in der Lage sein, dem Schlangengift zu widerstehen. Das ist hier ein besonderes Zeichen eines Apostels. Aber auch du als Christ, wenn du Jesus Christus kennst und an ihn glaubst, hast die Eigenschaft, die Paulus hier hat, nämlich eine Kraft, die von ihm selber kommt. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes, der Wohnort von Jesus Christus selbst. Und hier wird diese Kraft, die dann in dir lebt, die kannst du gar nicht verbergen. Diese Kraft lässt dich gewissermaßen Himmel auf Erde erfahren. Und diese Kraft wird dann auch vor anderen deutlich. Wenn du Freude im Leid haben kannst, weil du Gott kennst. Wenn du Freundlichkeit im Streit erwidern kannst, weil du Gott kennst. Weil du Frieden haben kannst mit denen, die dir widerstehen, weil du Gott kennst. Und wenn du Zugang hast zu Gott, der die Geschicke lenkt und Gebetserhörungen erfährst, die sonst keiner kennt, dann wird deutlich, dieser Mensch ist anders. Dieser Mensch ist mit einer außerordentlichen Kraft unterwegs, die ihn abhebt und ihn anders macht als den Rest dieser Welt. Und so wird deutlich, wenn du deinen Reisepass zückst, dass dieser Reisepass ein himmlischer Reisepass ist und gleichzeitig versehen ist mit einem Begleitschuss, den niemand sonst genießen kann. Einen Begleitschuss, der von dem Präsidenten dieses Reiches selbst gegeben wird, der selbst an deiner Seite ist und dich Tag für Tag begleitet und gründlicher und besser ist als jede Organisation dieser Welt. Und jeder sagen kann, du bist ein Sonderling, irgendwas ist anders, irgendwie bist du komisch vielleicht, aber du bist mit göttlichem Begleitschutz unterwegs. So entlarvt Paulus sich hier als ein Gesandter des Höchsten, der aber nicht nur selber von dieser Kraft profitiert, sondern der zusätzlich auch andere jetzt diese Kraft erfahren lässt. Und damit kommen wir zur zweiten Eigenschaft. Zweitens, lebe als Reisender in dieser Welt. Zweitens, mit irdischem Segen. Vers 7 schreibt Lukas nun weiter, in der Umgebung jenes Ortes aber besaß der erste der Insel mit Namen Publius Ländereien. Der nahm uns auf und beherbergte uns 3 Tage freundlich. Publius ist ein reicher Mann, ein Mann, der hier als der Erste beschrieben wird, möglicherweise gar der Statthalter der Insel ist, der Vorsitzende. Der nimmt jetzt die Truppe auf. Ob das alle 276 waren oder nur die christliche Gruppe, ist jetzt nicht ganz deutlich aus dem Text, aber was wir wissen ist, dass hier Paulus für 3 Tage ein- und ausgeht. Er hat hier seine Herberge, er wird hier versorgt mit Essen und Trinken, er hat hier sein Geleit, seinen Schutz und ist wohl aufgehoben bei diesem Publius und hat natürlich dadurch auch Zugang zu seiner Familie. Und das sehen wir jetzt ab Vers 8. Es geschah aber, dass der Vater des Publius von Fieber und Ruhe befallen da niederlag. Zudem ging Paulus hinein. Und als er gebetet hatte, legte er ihm die Hände auf und heilte ihn. Also es ist der Vater von dem Publius, der ist krank. Möglicherweise hat er dieses Malta-Fieber, das von Ziegenmilch übertragen wurde. Paulus geht also jetzt dort hinein, er betet, er legt diesem Mann die Hände auf und dieser wird geheilt. Jetzt ist also das erste Mal in diesem Text nicht nur Paulus derjenige, der bewahrt wird, sondern auch ein anderer, der bewahrt wird. Der Vater von Publius profitiert von der Kraft Gottes, die in Paulus wohnt. Nun, diese Neuigkeit, dass dieser Vater plötzlich wieder gesund ist, die verbreitet sich ganz schnell. Und so lesen wir jetzt weiter in Vers 9, was dann geschieht. Vers 9, als dies aber geschehen war, kamen auch die übrigen auf die Insel, die Krankheiten hatten herbei und wurden geheilt. Jetzt ist der Punkt, wo Malta ein Stück Himmel auf Erden erlebt. Und plötzlich werden alle Kranken, die auf dieser Insel sind, geheilt. Plötzlich sind all jene, die an der Schwelle des Todes standen, mit neuer Lebenskraft erfüllt. Und ein Segen wird hier deutlich, der durch diesen Gesandten Gottes, durch diese Person, die Gott hier auf die Insel gestellt hat, herausfließt. Wer hätte das für möglich gehalten? Wer von den Maltesern hätte gedacht, als sie die Schiffbrüchigen am Strand gesehen haben, dass unter ihnen Menschen sein könnten, die einen derartigen Einfluss auf die gesamte Insel haben könnten? Wer von den Maltesern hätte gesagt, dass einer dieser mittellosen Gefangenen sich als Arzt aller erweisen würde? Das ist das Wirken Gottes durch seinen Gesandten. Das ist das Wirken Gottes durch seinen Bürger, durch seinen Himmelsbürger. Und die Malteser sind natürlich überglücklich. Und die machen aus ihrem Dank jetzt auch keinen Hehl, sondern wir lesen in Vers 10, wie sie jetzt darauf reagieren. Vers 10, diese erwiesen uns auch viele Ehren. Und als wir abfuhren, luden sie uns auf, was uns nötig war. Also sie versorgen jetzt die Gruppe. Sie sorgen für sie. Sie geben ihnen alles, was sie brauchen, um ihre Weiterreise anzutreffen. Und so wird diese ursprüngliche Gastfreundschaft, die sie von Anfang an gezeigt haben, jetzt zu einer überschwänglichen Dankbarkeit, die sie mit weit mehr versorgt, als sie brauchen. Und hier wird deutlich, welch ein Segen ein Christ als Kanal der Kraft Gottes mit sich bringt. Und manch böse Zunge mag über einen hingegebenen Christen sagen, dass er so himmlisch gesinnt ist, dass er für die Erde nichts mehr übrig hat und nicht zu gebrauchen sei. Doch wir sehen hier bei Paulus genau das Gegenteil. Interessanterweise lesen wir hier in Apostelgeschichte 28 nichts von einer Predigt. Wir lesen hier nichts von einer Bekehrung. Wir lesen nichts von den typischen missionarischen Aktivitäten, die er in anderen Orten getan hat. Aber obwohl wir davon ausgehen dürfen, dass all das stattgefunden haben, sehen wir, dass trotzdem Malta gesegnet ist, deshalb, weil sie einen Christen unter sich hat wohnen lassen. Und so ergeht es jeder Gesellschaft, die Christen unter sich weilen lässt. In Sprüche 11, Vers 10 bis 11 schreibt Salomo, beim Wohl der Gerechten jauchzt die Stadt und beim Untergang der Gottlosen ist Jubel. Vers 11, durch den Segen der Aufrichtigen steigt eine Stadt auf, durch den Mund der Gottlosen aber wird sie niedergerissen. Was Gesellschaften heute noch einmal neu lernen müssen, ist, dass was Niedergang bringt, ist Gottlosigkeit. Gottlosigkeit bringt eine Stadt in den Ruin. Denn es kostet Moral, es kostet Motivation und es kostet am Ende auch Wohlstand. Doch dort, wo Gerechte sind, dort herrscht ein neuer Geist. Denn diese Gerechten leben nicht nur für sich selber, sie leben nicht nur für diese Welt, sondern sie leben als Himmelsbürger mitten unter diesen Menschen. Und sie machen immer wieder deutlich, dass sie einen ganz anderen Verhaltenskodex haben als die Menschen um sie herum. Dieser Verhaltenskodex, der geprägt ist durch das Wort Gottes selbst, das von Gott selbst inspiriert ist. Und mit diesem Verhaltenskodex bringen sie Konsequenzen in diese Gesellschaft. Und sie zeigen immer wieder, wem sie wirklich angehören. Und sie zeigen immer wieder, dass sie die Ehrenswertesten, dass dieser Kodex der Ehrenswerteste ist, den es gibt. Und so sind am Ende Christen in den Gesellschaften die ehrlichsten Bürger dieser Welt. Es sind die fleißigsten Bürger in Firmen. Es sind die Christen, die loyalsten und treuesten Menschen sind, die die Welt finden kann. Es sind Christen, die am Ende auch die barmherzigsten und freundlichsten Menschen sind. Und durch die Anwesenheit von Christen profitiert eine Gesellschaft, wenn sie den Segen Gottes erlebt. Das musst du dir manchmal auch bewusst erinnern, dass die Kraft und die Möglichkeiten, die du hast, über das Evangelisieren hinausgehen. Durch das Leben, das du lebst und dadurch eine Quelle ungeahnten Segens werden kannst, die die Welt in Staunen versetzt. Und dazu musst du nicht, in einer Bibelschule arbeiten und Pastor sein. Dazu darfst du Teil dieser Gesellschaft sein. Und dazu darfst du in ihr arbeiten und darfst du mit ihr leben. Und dazu darfst du dich für sie investieren und das Beste tun, was du kannst. Sei ein Segen, bringe diesen Segen Gottes und investiere dich zum Segen anderer, zur Ehre Gottes. Es sind also diese Eigenschaften, die einen Reisenden in dieser Welt, einen Christen ausmachen und durch die alle für alle ersichtlich wird, dieser Mensch ist anders. Der gehört eigentlich nicht hierher. Der ist nur unterwegs. Aber dieser Mensch ist nicht allein. Und damit kommen wir zur dritten Eigenschaft. Drittens, lebe als Reisender in dieser Welt mit Gemeinschaft Gleichgesinnter. Die Zeit auf Malta kommt jetzt zu Ende. Ganze 3 Monate lang haben sie hier überwintert. Und wir lesen jetzt in Vers 11, wie es weitergeht. Nach 3 Monaten aber fuhren wir ab in einem alexandrinischen Schiff mit dem Zeichen der Dioskuren, das auf der Insel überwintert hat. Und als wir in Syrakus gelandet waren, blieben wir 3 Tage. Von dort fuhren wir in einem Bogen und kamen nach Rhegion. Und da nach einem Tag sich Südwind erhob, kamen wir den 2. Tag nach Puteoli. Puteoli ist der nächste Stadt, ist der nächste Hafen zu Rom. Ab hier sollte es jetzt zu Fuß weitergehen. Und es ist genau an diesem Ort, nachdem uns jetzt diese Reise beschrieben wurde, an dem Ort in Puteoli, das erste Mal, wo sie wieder anlegen, wo wir jetzt in Vers 14 weiterlesen, was dort geschah. Vers 14, wo wir Brüder fanden und gebeten wurden, 7 Tage bei ihnen zu bleiben. Und so kamen wir nach Rom. Es ist an diesem Ort, an dem Paulus noch nie gewesen war. Der Ort, an dem möglicherweise noch nie ein Apostel gewesen war. An dem aber schon durch die ganze Zeit über hinweg sich eine Gemeinde gebildet hatte. Und so begegnen jetzt diese Reisegruppe, diesen Christen, die sie dann beherbergen für ganze 7 Tage. Eine Gemeinde an einem fremden Ort mit gleichgesinnten Himmelsbürgern in einer anderen Erdenstadt. Und sie sind es nun, mit denen sie Gemeinschaft haben und bei denen sie sich aufhalten. Und es ist bezeichnend, wie oft wir das in der Apostelgeschichte sehen. Sowohl auf Missionsreisen als auch andererorts. Sobald die Christen unterwegs sind, suchen sie immer zuerst andere Christen auf, um sich dort mit ihnen Zeit zu verbringen, um sie zu ermutigen, aber auch um selbst ermutigt zu werden. Und so ist es immer wieder, diese Verbundenheit unter Fremden, die Herzlichkeit untereinander, die wir unter Christen sehen, eine Herzlichkeit und eine Gemeinschaft, die es sonst nirgendwo gibt. Und so wie wir sie in der Apostelgeschichte immer wieder sehen, so wird sie von Johannes dann für uns definiert, wo das Ganze überhaupt herkommt. Dürft ihr gerne jetzt mit aufschlagen, in 1. Johannes Kapitel 1. Und Johannes ist selbst ein Apostel. Er ist der Apostel, der wohl am längsten gelebt hat. Der hat die Zeit der Apostelgeschichte durchgemacht. Der hat sogar Jesus selbst auf Erden wandeln sehen. Und er schreibt am Ende seines Lebens diesen Brief, der manchmal schwer zu verstehen ist, aber der in ganz eindrückliche Aussagen schon gleich im ersten Vers seines Briefes macht. 1. Johannes 1, Vers 1. Er beginnt damit zu sagen, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Und das ist mein Beginn zu einem Brief. Würdest du in der Schule nicht so lernen. Aber Johannes fängt hier mit einer ganz entscheidenden Aussage an, wenn er sagt, was von Anfang an war. Er spricht von Gott selbst, von Jesus Christus, der keinen Anfang hat, sondern der schon von Anfang an da war, der ewig ist. Und dieser Gott, der so ewig ist, von dem schreibt er jetzt weiter, den haben wir mit eigenen Ohren gehört, als er vor uns stand. Den haben wir mit unseren eigenen Augen bewundert, angeschaut, als er vor uns stand. Wir haben ihn sogar mit unseren Händen betasten können, vor der Kreuzigung und danach. Wir haben unsere Hände in seine Narben gelegt. Dieser Christus, den haben wir mit unseren eigenen physischen Sinnen erlebt. Und das, was wir dann erlebt haben, das haben wir jetzt auch weitergesagt. Und jetzt erklärt er den Grund, warum in Vers 3. Jetzt drückt er nämlich aus, was das Ziel dieser Verkündigung ist. Was wir gesehen und gehört haben, also wieder Christus, den wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, jetzt kommt's, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Nun, der Begriff, der im Griechischen hier verwendet wird für Gemeinschaft, ist nicht einfach nur ein schönes, geselliges Zusammensein, wo ich mich neben dir setze und wir hin und wieder ein paar Worte wechseln. Darum geht es nicht. Sondern was hier steht, ist der Begriff Koinonia. Das könnte man auch mit Teilhabe übersetzen, mit Partnerschaft oder eben auch Gemeinschaft. Wo man sagen kann, es gibt eine Lehre. Es gibt Tatsachen, die uns vereinen, aufgrund derer wir stehen, mit der wir zusammenleben. Und es ist nur eine Tatsache, nämlich, dass Jesus Christus selbst kam, starb und auferstand und für dich am Kreuz starb. Und aufgrund dessen ändert sich alles. Das Zeugnis, was Johannes hier hatte, das ist es, aufgrund dessen sich christliche Gemeinschaft gründet. Und das ist es, was wir dann in Apostelgeschichte 28 sehen, dass Paulus hier in Puteoli wieder mal Christen begegnen kann, die er noch nie gesehen hat. Und sie ihn aber aufnehmen und sie Zeit mit ihm verbringen. Weil sie alle an das Gleiche glauben, weil sie dem gleichen Herrn folgen und weil sie das gleiche Ziel haben, weil sie mit ihm Partner sind, Teilhaber dieses Evangeliums, das er verkündigt. Das ist Gemeinschaft unter Gleichgesinnten. Und sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Die Welt kennt Gemeinschaft unter Gleichgesinnten so, wie sie das unter Familienmitgliedern kennt oder unter ethnischen Gruppen kennt oder vielleicht sogar das Zusammengehörigkeitsgefühl in einem Fußballverein. Aber sie kennt eben nicht diese Gemeinschaft, die ein Christ kennt, der seine Mitbürger des Reiches Gottes in jedem Teil der Welt wiederfinden kann und dann dort mit ihnen in gleicher Sprache sozusagen reden kann und miteinander sich erinnern kann. Wir sind unterwegs, wir sind nur Reisende, wir gehören nicht hierher. Nun, Paulus war bis jetzt nicht ganz allein von christlicher Gemeinschaft. Er hatte Aristarch bei sich aus Thessalonik. Er hatte auch Lukas, den Schreiber der Apostelgeschichte, den Arzt bei sich. Aber wir sehen dann, wie sehr sein Herz ermutigt wird, als er jetzt Scharen von Christen begegnet. In Vers 15. Und von dort kamen die Brüder, als sie von uns gehört hatten, uns bis Forum Appii und Tres Tabernae entgegen. Und als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Ihr müsst jetzt verstehen, jetzt waren sie in dieser Hafenstadt Puteoli. Sie haben hier schon Zeit mit den Christen verbracht. Und jetzt bewegen sie sich auf die Stadt Rom zu Fuß. Und während sie dort unterwegs sind, haben sie verschiedene Stationen. Die eine Station ist Forum Appii. Die ist ganze, laut einem Kommentator, ganze 69 Kilometer entfernt von Rom. Leg diese Distanz mal zurück, um Paulus zu sehen. 69 Kilometer haben sich die Christen von Rom auf den Weg gemacht, um Paulus zu begegnen. Und so geht die Gruppe dann weiter und sie kommen nach Tres Tabernae. Das ist immer noch 53 Kilometer entfernt. Und auch da kommen noch wieder Christen entgegen aus Rom. So begegnen sich hier plötzlich ganze Scharen von Christen, die gehört haben, Paulus ist da. Endlich der Apostel, von dem wir schon so viel gehört haben. Manch einer mag schon gehört haben, dass er im Gefängnis war. Manch einer mag auch schon gehört haben, dass er kommen wird, weil er sich auf den Kaiser berufen hatte. Und jetzt nehmen die riesige Distanzen auf sich, um diesem Paulus zu begegnen. Und das sind diese Christen, die in Paulus vorher den Brief an die Römer schon geschrieben hatte. Er war sich dessen bewusst, dass es diese Gemeinden gab, aber er hatte sie noch nie gesehen. Und deshalb schreibt der Text jetzt, als sie dann alle kamen, Scharen von Christen, noch weit von Rom entfernt. Was tut Paulus? Vers 15. Er dankte Gott und er fasste Mut. Es waren die Leute, die er so gehofft hatte zu sehen. Es waren die Leute, die jetzt mit ihm auf diese Reise, die beschwerliche Reise, die Reise, deren Ausgang er sich nicht sicher war, die ihn auf dieser Reise begleiten. Dieser leidgeplagte Paulus ist jetzt nicht allein, sondern hat Scharen von Christen um sich herum, die zurufen, du bist nicht allein. Ein geschwächter Paulus, ein einsamer Paulus hat jetzt den Zuruf von vielen Christen, du bist nicht allein. Die ihm sagen können, ja Paulus, du bist Reisender auf dieser Welt, ja du bist unterwegs, ja du bist ein Paradiesvogel in diesem römischen Reich, du bist ein Fremdling hier, ein Tourist, aber wir sind mit dir dabei. Und genauso wie Paulus hier nach diesen langen Strapazen, nach diesen vielen Schwierigkeiten diese Ermutigung gebraucht hat, so brauchst du sie selbst immer wieder. Du musst wissen, wer deine Leute sind. Du musst dich erinnert werden, für welches Reich du eigentlich lebst. Und du musst gestärkt und ermutigt werden, damit du nicht nachgibst. Und so wird Paulus hier umringt von diesen Christen. Und wir können uns vorstellen, wie sie jetzt gemeinsam nach Rom gehen und er die ganze Zeit, die sie haben, nutzen kann, um ihnen zu erzählen von all dem, was passiert ist. Davon, wie Felix und Festus feige waren. Davon, wie sie fast gestorben wären im Sturm auf dem Weg nach Malta. Davon, wie Gott selbst noch in ihm gewirkt hat. Und dann wird er von diesen Christen mit ermutigt, die bei ihm stehen, die mit ihm weinen und klagen, die mit ihm Gott preisen für das, was er getan hat, die mit ihm singen und für ihn und mit ihm beten und so jetzt gemeinsam nach Rom gehen. So eine Gemeinschaft kannst du nicht künstlich kreieren. Eine solche Gemeinschaft gibt es nur durch Gott allein. Und lieber Christ, in dieser Welt wirst du dich oft allein fühlen. Du wirst dich oft allein fühlen bei der Arbeit. Du magst dich vielleicht auch oft allein fühlen in deiner Familie. Du magst dich allein fühlen, wo auch immer du hingehst. Aber es gibt einen Moment, wo du in den Reihen dieser Gemeinde sitzt und du dich umschauen kannst und sagst, nein, ich bin nicht allein. Denn du kommst nicht nur hierher sonntags, um dein Gewissen zu beruhigen. Du kommst nicht nur hierher, um zu lernen. Du kommst nicht nur hierher, um Gott anzubeten, sondern du kommst auch hierher, um zu ermutigen und um selbst ermutigt zu werden. Und dann sitzt du hier an einem Sonntag und du kannst dich umschauen und du wirst feststellen, diese Menschen um mich herum sind in manchen Dingen anders. Manch einer hat andere Hobbys, auf die ich gar keinen Bock habe. Manch einer hat eine andere Herkunft, hat einen anderen Beruf, andere Bildung und so weiter und so fort. Aber wir sitzen hier, weil wir eins gemeinsam haben. Wir teilen das Verständnis, dass es nur das höchste Gut ist Jesus Christus. Und unsere Prioritäten sind die gleichen. Unser Lebensziel am Ende ist das gleiche. Und unser Auftrag in dieser Welt ist der gleiche. Und dann sitzt du hier und du wirst ermutigt, wenn du mit diesen Leuten redest und sagst, es ist nicht immer einfach, fremd in dieser Welt zu sein. Es ist nicht immer einfach, Zeugnis zu geben. Es ist nicht immer einfach, ehrlich zu sein und weiterzugehen. Es ist nicht immer einfach, Zeit mit Gott zu finden in dieser Zeit und dieser Welt. Und diese Leute um dich herum können dir zurufen, du bist nicht allein. Das, was du durchmachst, machen wir auch durch. Und wir gehen miteinander voran. Wir kämpfen mit dir, wir stehen bei dir, wir beten für dich und mit dir. Du bist nicht allein. Es ist hier. Bei deinen Geschwistern, wo du deine Stärkung findest für die Reise, die du noch vor dir hast. Es ist hier bei deinen Geschwistern, wo du einen Zufluchtsort hast als müder Pilger in dieser Welt. Es ist hier bei deinen Geschwistern, wo du den Trost findest, wenn manches einfach zu schwierig erscheint. Und so kann Paulus mit fliegenden Fahnen nach Rom. Vers 16. Als wir aber nach Rom kamen, wurde dem Paulus erlaubt, mit dem Soldaten, der ihn bewachte, für sich zu bleiben. Endlich hat er sein Ziel erreicht. Paulus besetzt hier jetzt seinen neuen Wohnort, den Ort, den er so lange schon angestrebt hat. Dort, wo der Kaiser wohnt, dort, wo er sich vor dem höchsten Gericht des Reiches verantworten kann. Rom, das Ziel, das er vor Augen hatte, ist jetzt der Ort, an dem er ist. Du wirst es nicht verbergen können, wenn Jesus Christus dein Heiland ist. Wenn er dein Retter ist, wenn du ihn kennst und für ihn lebst, kannst du in dieser Welt nicht verbergen, dass du ein Fremdling bist. Ein Reisender, der noch nicht angekommen ist. Jemand, der einem anderen Herrn dient, als die Welt es tut. Und das wird jedem ersichtlich werden. Und dafür brauchst du dich nicht schämen. Im Gegenteil, du kannst deinen Pass stolz in die Höhe recken. Und du kannst zeigen, welche Kraft in dir wohnt und welcher Segen aus dir herausfließt. Und du kannst immer wieder zu deinen Leuten finden und sagen und erinnert werden, trotzdem bist du nicht. Vater, wir danken dir dafür, dass wir diese Zusprüche haben, dass wir unterwegs sind zur Herrlichkeit bei dir. Und diese Reise ist nicht immer einfach, sie ist manchmal beschwerlich, doch sie hat ihren Sinn. Und es sind Wunder, die du immer wieder tust, durch uns und in anderen. Ja, wie wir auch Zeuge werden dürfen in unserer Gemeinde von Menschen, die zum Glauben finden, von Veränderungen, die stattfindet, die man sonst für unmöglich gehalten hätte. Und von der regelmäßigen Ermutigung, mit Geschwistern dazustehen und zu sehen, wir sind nicht allein. O Herr, wir danken dir dafür. Du gibst uns viel mehr, als wir verdient haben. Und ich bitte dich darum, dass wir dieses Verständnis, diese Identität dessen, dass wir noch nicht angekommen sind, wahren, bis wir einst bei dir sind. Dass wir uns nie ausruhen und an den Punkt kommen, einfach aufzugeben, was du uns so kostbar vertraut hast. Amen.